Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Januar 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch ganz herzlich im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, ihr habt vielleicht ja auch auf dem Rad gesessen, ihr habt hoffentlich richtig gut was zu essen bekommen, denn das ist ja auch immer sehr wichtig, wie wir in diesem Podcast wissen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust auf was Neues. Dass ihr hier jetzt zuhört, könnte dafür sprechen. Natürlich ist dieser Podcast auch im Jahr 2025 dafür zuständig, euch mit guten Fahrradinhalten zum Hören zu beliefern. Und genau das machen wir natürlich auch. Jetzt sind wir ganz am Anfang des Jahres. Eventuell hört ihr diesen Beitrag am 3.1. und ihr könnt euch sicher vorstellen, es ist eher schwierig, am 2.1. mal schnell einen ganzen Podcast zu produzieren und den dann am 3.1. rauszuhauen. Also haben wir uns vorher schon natürlich Gedanken darüber gemacht und haben gedacht, wir arbeiten mal ein bisschen voraus und wir schauen in der ersten Sendung, in der ersten Ausgabe dieses Podcastes im Januar mal zurück, was man eben so macht am Anfang eines Jahres. Und wir schauen nicht nur in das Jahr 2024 zurück, sondern auch ein bisschen früher. Denn wir gehen in die 70er Jahre einerseits und wir gehen ins Jahr 89, 90. Und wie das alles zusammenhängt, das erkläre ich euch ganz fix. Wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile hört, haben in den 70er Jahren in Kalifornien an der Pazifikküste so ein paar Hippies einen neuen Sport erfunden und ein neues Sportgerät. Ich rede vom Mountainbike und vom Mountainbiken und das haben wir hier schon ein paar Mal thematisiert, das letzte Mal im Sommer 2024, als ich mit Jackie Phelan gesprochen habe. Wir wissen von diesen Vorgängen und sie lassen sich so gut im Podcast behandeln, weil wir mit vielen der Protagonisten noch sprechen können, so wie eben zum Beispiel mit Jackie. Und wir wissen aber auch davon, weil wir Bilder dazu im Kopf haben. Vielleicht kennt ja der eine oder die andere von euch zum Beispiel so ein Bild aus der berühmten Fotocorner, einer bestimmten Kurve auf dieser ersten ikonischen Rennstrecke des Mountainbikens auf dem Repack. Da sieht man immer so Leute um so eine Schleuderkurve, hätte man früher wahrscheinlich gesagt, sieht man so rumdriften, es stiebt und spritzt und manchmal sieht man auch Leute, die dort gestürzt sind, aber dieses ikonische Bild ist eigentlich, wie da jemand so rumdriftet. Mit so einem Klanker, mit so einem originalen Rad. Und dieses Bild muss ja irgendwie entstanden sein. Und dass es diese Bilder gibt, das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir diese Geschichte so gut greifen können. So relativ gut im Vergleich zu anderen Geschichten. Und das haben sich auch ein paar andere Leute gedacht und haben nachgeschaut, woran es denn eigentlich liegt, dass wir diese Bilder haben. Und es liegt, na klar, und auch das trägt zur Attraktivität der Geschichte bei, es liegt an einer bestimmten Person. Zumindest beim Großteil der Bilder. Und diese Person heißt Wendy Craig. Das ist die Frau, die die Geburtsstunden des Mountainbikes fotografisch dokumentiert hat. Die Leute von der Seite The Radivist haben Kontakt zu Wendy Craig aufgenommen und sie haben einen Film gedreht mit ihr über die Geburt des Mountainbikes und darüber, wie sie das alles dokumentiert hat. Dieser Film ist 2024 veröffentlicht worden und er ist inzwischen auch auf YouTube zu finden. Und ich empfehle euch, bevor ihr hier weiterhört, den euch dort erstmal anzuschauen. Ja, wirklich, das ist ein Podcast zu einem Film. Der Film heißt Camera Corner, Wendy Craig Documents the Birth of Mountainbiking und er ist jetzt auf YouTube zu sehen. Und er ist aber im Sommer 2024 auch durch ein paar kleine Kinos gereist. Eins dieser kleinen Kinos ist das Thalia in Dresden. Das ist eine ziemlich gute Adresse für so kleine Filme, gute Filme und auch wenn man irgendwie was dort mit Radfahren zu tun hat und sich zum Beispiel treffen will, um loszufahren oder auch um anzukommen und noch was zu trinken oder um eben Radfahren und Kino zu kombinieren. Die Vorführung wurde geplant und Christoph von Sauer, der Fahrradmarker aus Dresden, der hinter dieser ganzen Geschichte ein bisschen steckt, dass das dort gezeigt wurde, der hat mich im Sommer gefragt, sag mal Gerolf, willst du eigentlich moderieren, wenn wir den Film zeigen? Ich habe relativ spontan ja gesagt, weil mich der Film sowieso interessiert und dann bin ich ins Nachdenken gekommen. Da habe ich mir gedacht, was will ich eigentlich moderieren? Mit wem will ich da eigentlich sprechen? Denn wir sehen einen Film, der der Geburt des Mountainbikes sehr, sehr nahe kommt. Näher als alle Leute, die dort in dem Kinosaal sitzen. Und es wird niemandem von uns gelingen, näher an diese Zeit ranzukommen. Denn wir alle sind nicht dabei gewesen. Ich wusste, dass niemand von den originalen Leuten in diesem Kinosaal sitzen wird. Also habe ich ein bisschen überlegt und habe gedacht, wir reden lieber nicht über diese Zeit, weil wir werden nicht an diesen Film rankommen. Aber vielleicht gibt es ja eine Parallele. Das ist zwar ein ziemliches Experiment, aber vielleicht klappt das ja. Denn so wie in den 70er Jahren das Mountainbike so langsam in Kalifornien, größer geworden ist und dann richtig groß und gewachsen ist, so ist das Mountainbike ja auch in Dresden, in Ostdeutschland, in der DDR oder der ehemaligen DDR, irgendwann um die Wendezeit angekommen. Und vielleicht ist das alles noch massiver und schneller und mit einem größeren Aufschlag passiert, weil es eben so mit diesen politischen Veränderungen zu tun hat. Dann habe ich ein bisschen telefoniert, mit ein paar Leuten gesprochen und zwar klar, es gibt Leute, die da dabei gewesen sind. Und einen von denen, den habe ich auf die Bühne gebeten und das ist Markus Trapper. Wir steigen dann auch gleich ein in das Gespräch mit Markus Trapper. Ich will nur kurz sagen, dass der Sound am Anfang nicht ideal ist. Wir haben es leider nicht besser hingekriegt. Es liegt an demjenigen, der den Sound, die Aufnahmetechnik bedient hat. Ihr könnt kurz raten, wer das gewesen ist. Ich hoffe, ihr könnt das mir nachsehen. Nach den ersten Sekunden wird es dann auch besser. Und dann hört ihr das Gespräch. Zuerst geht es mit Markus um die Wendezeit und wie das Mountainbike dazu kam. Und danach geht es in der zweiten Runde, nach der zweiten Vorführung des Films, auch mit Markus, aber auch mit anderen Menschen im Publikum, darum, wie das Mountainbike in ihre Leben eingedrungen ist, was sich in Dresden entwickelt hat, warum Dresden eine gewisse Anziehungskraft hat. Und wir drehen noch so die eine oder andere Schleife in dieser Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich sage Happy Trails mit Markus.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Markus Trapper ist Anfang der 90er Jahre vom Mountainbike-Virus ergriffen worden. Im September 92 ist er sein erstes Cross-Country-Rennen gefahren in Freital. Er ist Teamfahrer gewesen des legendären Blitz-Teams und heute Industriedesigner mit Schwerpunkt im Bike-Bereich. Außerdem ist er im Vorstand des Interessenverbands der sächsischen Fahrradbranche genannt Cycling Sachsen. Hallo Markus.
Hallo. Danke für die schöne Einführung.
Ich hoffe, sie war nicht zu lang. Markus, du hast den Film gerade zum ersten Mal gesehen, oder?
Ja.
Hat er dich berührt?
Aber absolut, ja. Also am schönsten finde ich eigentlich, ich habe vorhin schon gedacht, okay, ich werde mich definitiv nachher auf der Bühne deplatziert fühlen. Es ist jetzt noch schlimmer, als ich dachte, ich fühle mich wirklich völlig falsch hier. Das fängt damit an, dass natürlich das irgendwie, dass es wirklich schade ist, dass wir jetzt als Männer hier vorne sitzen, das fällt mir einfach auf. Wir haben darüber eine Weile gesprochen, wir haben überlegt, uns ist leider keine gute Lösung eingefallen, aber das ist heutzutage eigentlich keine Entschuldigung mehr. Es tut mir wirklich leid, dass es so ist. Es ist jetzt einfach so, wir machen das Beste draus, denke ich. Das andere sind die riesen Fußstapfen, die hier aufgemacht werden und die ja wirklich einschüchternd sind in dem Moment. Ne? Also zumindest ging es mir so positiv einschüchternd, beeindruckend.
Kannst du einen Moment rauspicken, der dich besonders beeindruckt hat? Ist das möglich?
Ich denke, ein Moment ist, in dem man versteht, dass diese Bilderwelt, die da aufgemacht wird, dass die so dermaßen prägend ist, dass man sich aus deren Schatten einfach seitdem nicht mehr gelöst hat, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist, sondern dass es einfach so prägend ist, dass man wahrscheinlich anfängt, seine eigene Geschichte mit diesen Bildern zu verwechseln sozusagen und sich da drin zu sehen und auch den Moment, als man die Bilder zum ersten Mal gesehen hat, irgendwie zu spüren und zu merken, dass dieser Funke, der ja beschrieben wird, tatsächlich ja wirklich in den Bildern auch überspringt und einen wirklich tatsächlich auch irgendwie angesteckt hat. Das finde ich schon, also hätte ich jetzt überhaupt nicht so erwartet. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Insofern sind es alle Bilder, die ich kannte aus dem Film, die, wo ich dachte, oh krass. Ja.
Das ist interessant, weil der Film, ne, es geht ja auch um Camera Corner, also es geht ja genau um diese Bilder. Hast du ein Bild vor Augen, wo du sagst, da sehe ich mich eigentlich so ein bisschen drin, so wie du es eben beschrieben hast? Also gibt es so eine Szene?
Ich denke, dieses Bild, was sie auch so betont hat, wo dieses Leuchten in den Augen der Leute ist, ich glaube, das ist was, das nimmt jeder, und also ich schließe mich da nicht aus, eigentlich jeder nach einer Tour manchmal, hoffe ich, mit. Und das ist schon so ein Moment, wo ich dachte, krass, so strahlt man eigentlich nur nach einem erfolgreichen Tour, was auch immer erfolgreich jetzt heißt, aber nach einer Tour. Also Das hat sie wirklich super gut eingefangen, finde ich. Das, ja, fand ich sehr beeindruckend.
Da haben wir ja schon eine sehr schöne Brücke in die Gegenwart und hierher, weil wir leider gerade nicht in Marin County sind. Also wir haben gesehen, wie es dort geboren wurde. Ich finde es einen wahnsinnigen Glücksfall, dass es dieses Archiv gibt. Ich finde den Namen wahnsinnig toll, Rolling Dinosaur Archive. Ja, jetzt soll es darum gehen, wie ist es hier eigentlich losgegangen? Kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal irgendwie in Kontakt gekommen bist mit diesem Ding, Mountainbike, mit dieser Idee?
Also das muss, ich denke, es war entweder der Quellekatalog oder es muss der andere gewesen sein. Da gab es ja sowas und ich habe mir dann von meinem Patenonkel aus dem Westen einen geraden Lenker und eine Dreigangnabe schicken lassen und ein paar Moosgummigriffe und habe dann Mifa-Fahrrad sozusagen mit diesem geraden Lenker ausgestattet. Und damit fing das so ein bisschen an. Also das ist noch vor der Wende gewesen, dass ich einen geraden Lenker und eine Rücktritt-Dreigang-Sachsschaltung hatte. Und damit fing es bei mir sozusagen an. Und dann, der richtige Kickoff war dann letztlich das Trekkingrad, das ich zur Konfirmation bekommen hatte. Dies durfte natürlich kein Mountainbike sein, viel zu unpraktisch, war so die Aussage der Eltern. Deswegen habe ich ein Trekkingrad bekommen mit Licht, Schutzblechen, Gepäckträger. Und das Ding hatten noch drei Freunde von uns. Und hier kommt jetzt eine Brücke zu der Zeit. Die Fahrräder waren gänzlich ungeeignet, aber wir haben sie trotzdem zum Mountainbiken genommen und haben die zerstört natürlich. Also irgendwann ging da alles kaputt, ne?
Also ich muss dazu sagen, wir haben vorher auch nicht darüber gesprochen. Das ist sehr gut in dem Fall. Ich bin sehr überrascht. Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du sagst, dass du schon quasi über die Mauer hinweg oder unten drunter durch irgendwie Nachricht davon bekommen hast. Also das, was wir hier gesehen haben, hat also so stark gestrahlt, dass es dich sogar im Alter von, weiß ich nicht wie viel,
12, 13 muss
von 12, 13 Jahren, dass du deinen Patenonkel kontaktiert hast und gesagt hast, schick mal bitte rüber.
Also das war ohne die Bilder, die wir jetzt gesehen haben und ohne den ganzen Sporthintergrund, sondern die Fahrräder, die da in diesem Katalog gewesen sein müssen, müssen sich aufgrund ihrer Ästhetik schon so angefühlt haben, dass ich das unbedingt selber probieren wollte. Also seltsam, aber ja, es kam, also der echte, das, was wir jetzt als Mountainbike bezeichnen, kam später. Aber ich habe schon da verstanden, dass das irgendwas machen kann, sozusagen.
Ist das was gewesen, was du nur im Katalog gesehen hast oder ist das auch hier schon draußen rumgefahren?
Ich würde sagen, es gab ja die Option nicht. Insofern muss das aus dem Katalog hervorgesprungen sein. Und denn das wissen ja viele, die hier im Raum sind. Es gab ja die Option sozusagen mit einer Essi-Schwinge und mit Holzstöcken, also Besenstielen im Lenker, die Lenkerbreite zu erweitern, ne, und ins Klapprad diese Querstange reinzuschweißen. Und da muss das irgendwo mit hergekommen sein. Also ich kann mir es nicht besser erklären. Da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die jemand, der das aufgeschrieben hat.
Ich weiß nicht, was eine Essi-Schwinge ist.
Das ist die gefederte Vorderradgabel aus einem Moped sozusagen. Weiß jemand genau, was ich da sage? Weil die Essi-Schwinge war doch praktisch ein gefedertes Vorderrad aus einem Star oder aus einem Spatz oder sowas, ne? Aus einer Essi eben, genau. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, ne? Also das, aber das war so, die gab's und wahrscheinlich hat das alles so ein bisschen mitgeholfen. Und ich denke, dass wichtig auch war, dass wir aufgrund der nicht abgeschlossenen Bautätigkeiten viele Hügel auf den Grundstücken waren, die man nutzen konnte. Also ne, das wurde ja alles nie fertig, die Hochhäuser und so weiter. Und da gab es ja viel Dreck. Und aus diesen Hügeln hat sich, glaube ich, eine Affinität für nicht straßengebundenes Fahren entwickelt, denke ich.
Das war vor der Wende. Dann kam dein Trekkingrad zur Konfirmation. War die schon nach 89, 90?
Ja, das war nach der Wende. Und da war dann schon klar, okay, es gibt Mountainbikes und das gibt auch einen Sport dazu. Aber wir waren natürlich vorsichtig und es wurde doch sehr, das war viel Geld. Und das hat man sozusagen erstmal mit Bedacht investiert in ein Allzweckgerät, ein Trekkingrad. Und dann irgendwann hat das hinten und vorne nicht mehr gereicht, weil das einfach alles auseinanderflog. Wir hatten so eine Galerie mit kaputten Teilen, hat bestimmt jeder auch jetzt noch zu Hause, und haben versucht zu verstehen, warum das kaputt gegangen ist und so ein Zeug. Und dann erst war mein erstes Mountainbike irgendwann dran, weil meine Eltern auch gemerkt haben, das funktioniert so nicht mehr lange.
Wenn du sagst wir, dann meinst du dich und Kumpels?
Ja, klar. Ohne Kumpels funktioniert das nicht, der Sport, glaube ich.
Okay, und das heißt, ihr habt die Geräte umgebaut, um dann damit in den Wald zu fahren und auf diese Baustellen, die nicht fertig geworden sind.
Ich denke, Das wird, ja, genau. Jetzt kommen wir zeitlich, glaube ich, durcheinander. Also vor der Wende noch mit den Hügeln. Die Hügel blieben ja, aber die Geräte wurden ja, die Fahrräder wurden ja besser und ein Umbauen war dann gar nicht mehr unbedingt nötig, denn das Dumpjumper, was ich dann hatte, war natürlich ein Top-Rad. Ne? Das ist ja, wäre jetzt noch aktuell, würde ich sagen.
Das heißt, nach dem Trekkingrad kam irgendwann das Dumpjumper?
Ja, ich denke, jeder hat so einen Knackmoment im Leben, wo das erste Fahrrad kommt, was man praktisch, ja, wie eins der vielen ersten Male im Leben eben auch dieses eine Fahrrad ist, was man für immer erinnern wird und für immer damit verbindet. Ja.
Und wie hast du davon erfahren? Gab es Orte, an denen ihr euch getroffen habt oder gab es Zeitschriften oder gab es nur den Otto- oder Quelle-Katalog? Otto-Katalog war es, glaube ich.
Schon Otto-Katalog oder Quelle, ich weiß nicht. Na, das ist ja der Riesenunterschied zu heute, dass es sozusagen dann ja irgendwann ganz klar Kanäle gab. Die wurden auswendig gelernt. Das war die Bike und das war das Magazin. Das hat man praktisch inhaliert. Und damit waren die Themen gesetzt, damit war die Richtung gesetzt. Und damit wusste ich auch irgendwie von dem Umfeld. Ich denke, eine Verbindung, warum einem vielleicht als Ostdeutscher dieser Film auch so ein bisschen die Tränen in die Augen treibt, ist ein ganz entscheidender Moment, finde ich. Für viele ist das Mountainbike eine Freizeitmaschine. Für uns Ostdeutsche oder für mich war es eine Freiheitsmaschine. Das ist der große Unterschied zu anderen Konstellationen, weil wir damit die Freiheit gelernt haben, sozusagen. Das finde ich schon einen Unterschied zu anderen Situationen, wo eventuell das einfach nur das nächste Extremsport- oder Fun-Sportgerät war. Für uns war es das Erste, für mich war es das Erste. Und es hat tatsächlich ja Dinge ermöglicht, die wir vorher nicht kannten und die unseren Erlebenshorizont einfach haben explodieren lassen. Und ich glaube, das verbindet uns mit denen da, mit den Leuten aus dem Film. Weil wir haben diese Chance gehabt, die hatten die Chance, weil sie die allerersten waren. Für uns war es einfach das allererste Mal. Wir wussten jetzt auch nicht, dass es, also ne, dass das seit 74 ging, wusste niemand. Also wusste es erst seit wenigen Jahrzehnten dann.
Kannst du die Dinge benennen? Also du hast eben gesagt, ne, das hat euch Dinge ermöglicht. Was hat es euch denn ermöglicht? Was hat denn da alles so drin gesteckt?
Also ich glaube, das Wichtigste war, dass man sich von diesem Systemsport damit abgrenzen konnte. Also alles andere war ja in der DDR sehr gut ausgeprägter Sport. Und das Mountainbiken war in einer gewissen Weise, natürlich wurde das nicht vom Leistungssport aufgegriffen. Und man konnte sich von den doch nervigen Strukturen dieses Leistungssports, ich kannte das vom Rennen kannte ich, ich war ein guter Läufer. Da ahnte man das schon, okay, so läuft das halt. Und das, nach der Wende hat man einfach gespürt, okay, das Mountainbike will da keiner. Damit können wir unsere persönliche Freiheit sozusagen ausleben. Hier quatscht uns kein Verband rein, hier gibt es keine Dopingstrukturen etc. Das war, glaube ich, nochmal für viele, glaube ich, ein wichtiger Moment. Und das ist auch wieder sowas, diesen Rebellencharakter, den es hatte, der war halt da nochmal greifbarer sozusagen.
Eine der wenigen Dinge, die du mir vorher verraten hast, ist, dass du 92 eben dieses erste Rennen gefahren bist in Freital. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du davon Wind bekommen und wie bist du da angetreten?
Ich glaube, da spielen diese Fahrradläden ja diese enorme Rolle, die in den letzten Jahren dann nicht mehr so zukommt. Das waren ja Lebensorte sozusagen. Man war ja nicht nur im Fahrradladen, um eine Speiche zu kaufen, sondern man hat da Stunden rumgehangen. Und darüber hat man das dann erfahren. Und wir waren scheinbar herausgefordert. Ich war herausgefordert durch so ein Rennen und dachte, da musste man mal hin. Also ich denke, dass dann schon über Läden und Strukturen, da muss es ja Vereine gegeben haben, also da war auch ein Verein in Freital. Und da ist man dann einfach hingegangen und hat sich gemeldet und war. Und dann war man natürlich auch überrascht, dass es noch mehr gab, andere gab und dass es da tatsächlich auch irgendwie eine Organisationsstruktur gab. Diese Rennen hat natürlich voll den öden Strukturrahmen von organisierten Vereinsveranstaltungen, der ja auch wieder so ein bisschen nervte. Die Strecken waren auch langweilig, also das muss man ehrlich sagen. Kennt, glaube ich, jeder hier so diese ersten Cross-Country-Strecken waren ja unerträglich öde. Ich war 93 bei einem Weltcup in Berlin als Zuschauer natürlich nur. Da haben wir die alten ganzen Helden natürlich angebetet. Die Strecke war auf dem Trümmerberg. das haben wir kaum glauben können, wie langweilig das ist. Also das waren ja, das, die fuhren dieses Ding gerade hoch, fuhren das gerade wieder runter und John Tomic hat es vielleicht geschafft, da irgendwie was zu zaubern, alle anderen, da ging es nur um Leistungsgebolze und da waren wir echt überrascht, sowohl bei uns als auch dort, dass das Cross-Country dann so ein bisschen öde wurde sozusagen.
Und du hast dich dann ja auch in andere Richtung orientiert, wenn ich das richtig weiß. Es gibt dieses legendäre Blitzteam. Ich habe vorhin mal ein Foto gesehen, da habe ich diesen DDR-Blitz-Schriftzug auf einem Fulli gesehen. Kannst du es erklären?
Also das war die Idee von Uwe Buchholz, der die Kinderfahrräder aus der DDR sozusagen im Hintergrund hatte. Ich glaube, Uwe kann das viel besser beschreiben als ich noch, die ganze Idee. Aber das hat ja für uns alle irgendwo angefangen, Fahrradfahren oft auf diesen kleinen Kinderfahrrädern. Und da kam die Idee auf, dass wir ein ostdeutsches Rennteam machen sozusagen und versuchen mit einfacher, solider Technik, viele werden wissen, das war ein tschechischer Rahmen, funktionaler Technik sozusagen, ein Team auf die Beine zu stellen und diese Struktur, die so ein Rennfahrer braucht, einfach damit als Fahrerteam herzustellen. Ein Original MIFA lag dann drauf, den hat der Uwe extra besorgt. Weiß nicht, wo er den hergekriegt hat. Das ist eine Geschichte, die wir den ganzen Abend füllen, glaube ich. Und die war dann da drauf und damit sind wir an den Start gegangen.
So, also du gehst nach Freital, das Rennen ist langweilig. Du siehst das Rennen in Berlin, das sieht auch langweilig aus. Ihr macht das Blitzteam. Ich glaube, ihr seid nicht nur langweilige Sachen gefahren, oder?
Nee, also das ist dann natürlich, und das ist ja auch wieder die Verbindung da wieder hin, dass die ja so abfahrtsorientiert waren. Ne? Also das fängt mit Abfahrt an, dann gibt es eben diese Entwicklung zum Cross-Country-Sport und bei mir persönlich ging es dann eben wieder in den Downhill-Bereich über. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das okay ist, wenn sich so ein Sport, das ist ja auch so die Erfahrung aus der Nachwendezeit, da konnte man noch in 4 Disziplinen gleichzeitig antreten. Also ich habe eine Urkunde gefunden von einem Rennen, das bestand aus Abfahrt, Uphill, Trail und noch was, Dual-Slalom. Da ist man an einem Wochenende alle Rennen gefahren. Das ist dann sofort vorbei gewesen. Das hat wenige Jahre gedauert, dann wurde sich spezialisiert. Ich finde es mittlerweile total wichtig, dass es Sportarten gibt, die man auch noch mit über 60, 70 machen kann. Dazu gehört Downhill nun ehrlicherweise nicht. Deswegen freue ich mich jetzt, dass es Cross-Country gibt und Gravel-Biken gibt. Was für mich tatsächlich auch eine ganz logische und eben in diesem Freiheitsmaschinengedanken auch ganz logische Fortsetzung ist. Also das, jeder braucht seine Freiheitsmaschine und ich finde, dass das Gravelbike im Moment eine ist, die, glaube ich, vielen Leuten dafür sehr gut taugt.
Dieser Ursprung, das ist ja eigentlich, ne, also wenn man versucht, es zu datieren, Repack ist ein Downhill-Rennen eigentlich das erste. War dir das bewusst oder ist das jetzt was du eher im Nachhinein so verstanden hast?
Nee, das ist einem schon irgendwann immer mal bewusst gewesen, aber es ist hier jetzt nochmal so deutlich irgendwie, wie sehr das eine emotionale Verbindung gibt, dass es mich jetzt tatsächlich auch wieder überrascht hat. Aber man wusste das schon irgendwie, das Repack, okay, das ist eigentlich ist Mountainbiken abfahren sozusagen. Ne?
Gibt es noch andere Parallelen, die du siehst zu dem Film und zu dir, zu euch damals in dieser Zeit?
Ich glaube, ich habe wirklich ein paar wichtige Punkte, glaube ich, erwischt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, das waren sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr noch Vorschläge habt zur Gemeinsamkeit. Also diese unterlegene Techniksituation ist sicherlich ein Punkt, die zog sich ja dann auch so ein bisschen durch meine Karriere durch, dass man natürlich aufgrund der finanziellen Ausstattung nicht so nie auf geeignete Technik zurückgreifen konnte, sondern erst mühsam in die Kreise kommen musste. Ich bin ja dann am Ende ein Scott-Teamfahrer gewesen, da hatte man dann plötzlich einen Haufen Zeug, aber das hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis man sich dahin gearbeitet hatte. Ich glaube, das verbindet mich emotional doch sehr, dieses Gefühl, eine unterlegene Technik irgendwie ins Ziel zu bringen.
Das ist das ist ein schön formuliertes Vorhaben. Gab es bei euch eigentlich Frauen? Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben Wendy gesucht.
Also es gab immer Frauenklassen, ne, in den Rennen und die muss es geben und die gab es. Und es ist wirklich schade, dass wir das nicht sauberer hingekriegt haben, dass jetzt hier auch eine Frau mit da sitzt, die von da berichtet. Es mag meinem schlechten Gedächtnis geschuldet sein, dass man sich da nicht so kernig dran erinnert. Ich habe nach Bildern gesucht von mir aus der Zeit und habe auch wirklich panisch festgestellt, dass mein Bildmaterial, dass ich das nicht habe. Dass das einfach, wir haben uns nicht fotografiert, das war, wir fühlten uns nicht wichtig genug. Wir dachten, wir wollen lieber fahren. Es gab keine guten Kameras. Ja, das ist das Nächste. Wo kam denn eine gute Kamera her in der Zeit? Und ja, wie das jetzt, und genau das Gleiche ist wahrscheinlich mit den Frauengeschichten passiert, die sind einfach mir jetzt nicht mehr so offen und luzent. Das können wir bei der nächsten, müssen wir das nachholen beim nächsten Interview oder Showing von irgendwas, weil die Perspektive, glaube ich, schon so anders und so interessant ist, dass sie unbedingt gehört werden muss.
Ja, oder es ist halt vielleicht wirklich so, dass es gar nicht so viele Frauen gab. Das könnte ja auch eine Antwort sein.
Na gut, das muss ja nichts über die Qualität sagen.
Nö, das kann ja, nö, das kann ja in verschiedene Richtungen irgendwie sein. Aber kann ja sein, dass es trotzdem auch hier, wurde ja auch angesprochen, ne? Machismo kickt in und sie fühlen sich herausgefordert. Vielleicht war das ja hier auch eher so eine exklusivere andere Geschichte. Ich weiß es nicht. Also wir haben sie jedenfalls nicht gefunden. Wenn jemand Wendy aus Dresden kennt, sagt uns bitte Bescheid. Eine Frage habe ich aber mindestens noch. Das macht sich alles an dieser Strecke fest, der Film, und an dieser ganz berühmten Kurve. Gibt es sowas wie so eine Dresdner Strecke, wo sich irgendwas kristallisiert hat? Also gab es nicht nur Läden, sondern auch irgendwelche bestimmten, weiß ich nicht, Trails?
Also ich denke, für jeden gibt es da eine bestimmte Ecke. Ich denke, das ist tatsächlich Stadtviertel unterschiedlich ist. Also da hat, glaube ich, jedes Stadtviertel aufgrund der Kessellage eine andere Ecke gehabt. Und so kann man es nicht nennen wie da. Also das würde ich ausschließen, dass es das gab.
Hast du?
Wo alle sich da dran trauen mussten. Also, oder wo alle wussten, also jeder, ich denke, jeder kennt hier so ein paar Ecken, ne? Aber diese Zentrierung auf diesen einen Ort, das gibt es nicht, ne?
Ja, vielleicht gibt es die Zentrierung nicht, aber irgendwo musst du ja auch deine Sachen da alle zerschrotet haben. Gibt es da irgendwas? Kannst du?
Das war der Plauensche Grund Richtung Freital.
Also für alle, die den Plauenschen Grund nicht kennen, beschreib doch mal kurz bitte.
Na, das ist ein Hang, es ist steil, es ist untypisch für Dresden, so ein gneisartiges Gestein, es ist rutschig und trocken und es war unverschämt steil für unsere Vorstellung. Es ist immer noch relativ steil tatsächlich, aber aus heutiger Sicht natürlich harmlos. Und man konnte aber viel hoch und runter fahren, das war uns schon immer wichtig. Und es zieht sich sozusagen an der Weißeritz entlang Richtung Freital. Ist dir das blumig? Willst du mehr Blumigkeit, oder?
Nee, ich muss nicht Blumigkeit konstruieren, die nicht da ist. Nee, ich war nur. Ich weiß es nicht, ich bin nicht von hier.
Das war schon nah an dem Charakter dran, nur wir haben ja die Höhenmeter nicht, die jetzt in Marin County zur Verfügung stehen. Aber wir haben natürlich uns davon inspirieren lassen natürlich und haben die Wege so gewählt und gefunden, die an den technischen Charakter da erinnerten auf jeden Fall. Ja.
Ich muss kurz fragen, dass ich deine Zeit...
Die Zeit ist, glaube ich,
um. Die Zeit ist quasi um. Gut, vielen Dank, Markus, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne.
Jetzt sind wir nicht nur in Marin County gewesen, ich war jetzt auch noch mal kurz im...
Plauenscher
Grund, genau. Da war ich jetzt auch nochmal. Genau. Und krass, was der Otto-Katalog für eine Kraft hat, um das zu übermitteln.
Der konnte Grenzen überwinden, ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit.
Danke für eure Zeit.
Wir müssen dazu sagen, das war jetzt der zweite Durchlauf dieses Films. Ich sage jetzt nochmal, wie ich es vorhin gesagt habe, Christoph hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob wir ein bisschen noch was um diesen Film drumherum machen können. Da habe ich spontan ja gesagt. Danach habe ich mich gefragt, was machen wir eigentlich um diesen Film drumherum? Denn dieser Film kommt ja der Geburt eines Sports wahnsinnig nahe und es wäre anmaßend auch nur zu versuchen, in einem Gespräch danach auch irgendwie dem, was dort passiert ist, irgendwie nahe zu kommen. Das können wir natürlich nicht, das ist ein anderer Kontinent, das ist eine andere Zeit. Aber wir sind drauf gekommen, wir können ja drüber sprechen, wie dieser Sport nicht dort geboren wurde, sondern wie der für uns geboren wurde hier. Deswegen haben wir vorhin ungefähr 25 Minuten aufgezeichnet, dazu gesprochen mit Markus Trappe. Markus hat Anfang der 90er angefangen, Mountainbike zu fahren. Das will ich aber nicht alles erzählen, das kann Markus viel besser erzählen. Wir wollen das jetzt mal noch ein bisschen weiter drehen als Versuch. Und Markus, du hast den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Was sagst du jetzt zu dem Film? Ist die Wirkung ähnlich wie vorhin oder hast du noch andere Sachen entdeckt? Was macht dieser Film mit dir?
Also vorhin war es tatsächlich so, dass ich wirklich, das hatte ich das Gefühl, scheiße, du bist hier auf der Bühne einfach falsch, die Fußstapfen sind einfach viel zu groß und das Problem, dass der Film ja einen sehr schönen weiblichen Blick auf den Sport hat und eigentlich diese Würdigung hat, das fehlt uns Zweien ja jetzt sozusagen ein bisschen. Jetzt bin ich ein bisschen gelassen und entspannter nach dem zweiten Mal schauen. Und es ist schade, aber es ist nicht mehr so ein großes Manko, sondern man kann den einfach dann schon noch mal genießen. Ich kann es wirklich empfehlen, den Film noch mal zu schauen. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Man findet noch viele kleine Details. Also jetzt ist es nur noch sozusagen nur noch sehr angenehm und wohlig, das Gefühl danach.
Was macht das Gefühl für dich wohlig? Was findest du wohlig daran?
Ich glaube einfach, dass man natürlich, egal ob man den Sport jetzt oder das Mountainbiken in 90ern entdeckt hat oder in 70ern, 80ern oder eben jetzt, dass es ein Genuss ist und dass es eine große Freude ist, daran teilzuhaben und die Sache genießen zu können. Also das war einfach so ein Ding. Es braucht nicht diesen epischen Bogen nach Marin County. Man kann auch jetzt und hier das nachfühlen, was da beschrieben ist, finde ich.
Wir haben uns gedacht, weil es nicht nur Markus so geht, mir geht es auch so, ich fühle mich ja auch erinnert an eigene Begegnungen mit dem Thema Fahrradfahren, draußen in der Natur Fahrradfahren. Wir haben uns gedacht, wir führen jetzt nicht das gleiche Gespräch von vorn nochmal, also wir sprechen nochmal darüber, wie Markus eigentlich dazugekommen ist zum Mountainbikesport Anfang der 90er, als das hier alles ganz neu war, sondern wir gehen davon aus, dass für die meisten Leute hier im Raum es vielleicht so einen Moment gibt oder eine Strecke oder eine Gruppe an Leuten oder einen Fahrradladen als Kristallisationspunkt, wo so ein Fieber entzündet wurde, und haben uns gedacht, wir fragen einfach uns und euch, was das für euch so ist. Und ich bin jetzt mal so gemein, ich frage jetzt mal als erstes in diesem Raum nochmal Markus, ob du sagen kannst, du warst jetzt da offensichtlich nicht dabei, was ist für dich der Punkt, der Mountainbiken in dein Leben reingezimmert hat? Weil es hat ja bis heute dein Leben nicht verlassen.
Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe dazu wahrscheinlich die unerwartete Antwort, die vielleicht die Altersweisheit bringt. Ich finde, das ist jedes Mal, wenn man wieder mal im Wald war, sei es nach einer langen Pause, und die werden kommen im Leben, die Pausen, die man machen muss, die sich ergeben, und man fährt in den Wald, man ist da draußen und denkt, fuck, wie geil ist dieser Moment jetzt gerade hier. Ich fahre auch oft alleine in diesem Wald zu stehen und diese Verbundenheit mit der Natur, mit dem Wald zu haben und zu denken, wieso habe ich das so lange nicht mehr gemacht? Das ist für mich ein ganz wichtiger Moment, jetzt metaphysisch betrachtet. Ansonsten in den 90ern ist es schon dieses gemeinsam in den Wald rausgehen und einfach da Fahrräder irgendwo runterprügeln, wo es vorher noch niemand gemacht hat. Also das gehört für mich auch dazu. Es gab in der Gegend, wo wir angefangen haben, im Plauenschen Grund, gab es Wanderwege. Die waren auch mehr oder weniger geeignet, aber wir sind immer schon dann auch quer gefahren davon. Und das Bezwingen von diesen unfassbar steilen Wegen, das war für mich so ein Kick-Off-Moment, wo ich gemerkt habe, krass, das fesselt dich ungemein, dieses Runterkommen dieser Unweg, also zu Fuß nicht begehbaren Strecken. Das war schon für mich so ein Moment. Und das ging tatsächlich mit diesen Trekkingfahrrädern noch, aber es ging natürlich dann noch viel besser mit Mountainbikes. Ne?
Du hast vorhin gesagt, das Mountainbike ist für dich eigentlich so eine Art Freiheitsmaschine. Spätestens da habe ich nochmal extra aufgehorcht. Willst du nochmal kurz erklären, warum es das ist, was für dich da so drin steckt?
Ich habe das vorhin tatsächlich mal aufgeworfen, dass es für mich und vielleicht für viele Ostdeutsche ja der Erstkontakt mit einem Sport, mit einem neuen Sport, mit einem wilden Sport war, und dass es sozusagen ein kleines Tor in die Freiheit für uns war. Und tatsächlich war es ja so, dass es sozusagen ein Sport war, der abseits der geregelten DDR-Sportarten dann nach der Wende stattfand. Und es hat einfach ermöglicht, dass man sich irgendwo hinbewegen konnte und dort irgendwas machen konnte ohne Beobachtung. Das war vielleicht auch schon wichtig, so als Teenager, dass man einfach für sich im Wald sein konnte und abseits aller Konventionen diesem Sport folgen konnte. Und das war ja auch was sich so mit den Amerikanern, die wir hier sehen, so verbindet, dieses Gefühl, eine Barriere überwunden zu haben. Und das ist warum, ich glaube, wir Ostdeutschen da tatsächlich jetzt hier nochmal eine andere Verbindung dazu haben. Es war eben für uns nicht eine weitere Freizeitmaschine, sondern tatsächlich unser Erstkontakt mit Freiheit im sportlichen Sinne sozusagen. Ich kriege es jetzt nicht haarscharf auf den Punkt, aber ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist. Also,
wir sind nicht nebenbei Skateboard gefahren und gewindsurft und die ganzen Sachen. Geht es in die Richtung?
Und diese zeitliche Zusammenfall, genau, es ist ja genau das. Ne? Also uns standen nicht die anderen Möglichkeiten zur Verfügung, gab es ja alles, aber und es kam zeitlich sozusagen zusammen mit diesem Urknall der Gesamtgesellschaft. Und ich glaube, das macht es für uns nochmal, tatsächlich, auch vorhin war es mir so, das berührt einen nochmal mehr, wenn man das so sieht jetzt hier, dass das für die ja auch so einen Moment hatte. Oh, das ist ein weiter Bogen, ich weiß, aber ungefähr so könnte ich es mir vielleicht ein bisschen erklären, warum das so eine Faszination für mich hat.
Wir wollten ja unser Publikum fragen. Hat jemand von euch so eine kleine Geschichte, kann jemand von euch sagen, es gibt diesen Moment, es gibt diese Strecke, es gibt diese Leute, da ist das Rad in mein Leben gekommen, das Mountainbike in mein Leben gekommen und es hat es schon irgendwie vielleicht auf einen anderen Weg gebracht, weil bei den Leuten im Film war es so, bei Markus ist es auch so. Ich weiß zufällig durch Hintergrundinformationen, dass hier mehrere Menschen anwesend sind, bei denen das so ist, bei denen das Mountainbike eine wichtige Rolle spielt.
Und ihr dürft auch ohne Mikrofon sprechen, weil wir kommen, glaube ich, mit dem Kabel nicht so weit zu euch. Wir sammeln sozusagen noch diese Geschichten, die diesen Initialmoment prägen. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertourt mit dem metaphysischen Teil. Es kann auch einfach nur Sean Palmer gewesen sein. Also wer auch immer, es muss jetzt nicht so ein tiefgreifender Ansatz sein. Möchte jemand was sagen? Uwe, möchtest du was sagen?
Uwe, wie ist das bei dir gekommen? Also sag doch erstmal, was du gemacht hast. Weil, soweit ich weiß, warst du der Teamchef von Markus. Auch.
Ich war auch.
Genau.
Nein, nicht Teamchef, aber wir haben ein Team gehabt. In 89, 98, so rum.
Aber ihr habt vorher schon angefangen?
Wir haben vorher schon, also Markus und ich kennen uns schon eine ganze Weile, seit Mitte der 90er. Um die Frage gleich zu beantworten, ich neige ja zum Abschweifen gerne. Für mich war es wirklich das erste Wochenende, nachdem die Mauer gefallen ist. Also ich habe leider den 9. November verpasst, weil ich in der Berufsschule eingesperrt war und im Internat wir nicht gesagt bekommen haben, dass die Mauer offen war. Und dann sind wir aber doch am Wochenende gleich in den Westen gefahren und mein Cousin hatte ein Mountainbike und an dem Tag habe ich dieses Gerät kennen und lieben gelernt und dann war es der, keine Ahnung, 11., 12. November 89.
Du bist eine Woche nach dem Mauerfall dann zu deinem Cousin im Westen, war der im Westen?
3 Tage, ja, genau.
Und er war dort und er hatte eins?
Genau.
Das heißt, du warst das erste Mal in West-Berlin oder in?
In Bamberg.
In Bamberg und dann hast du dort sein Mountainbike? Also,
er hatte ein Mountainbike und ich konnte fahren. So kann man es zusammenfassen. Also.
Ja, das klingt noch relativ nüchtern.
Ja, also ich bin ja die Generation, die noch in der DDR sich Sachen selber gebaut hat und wir sind
Sachen selber gebaut?
BMX-Räder, wir haben selber BMX-Rennen, kleine gemacht, so um 85 rum, haben alles kaputt gefahren und dann irgendwann sind wir auch schon in den 80ern auf 26er Rädern gelandet. Deswegen war das Format von dem Rad 26 Zoll, das war total bekannt. Und wir hatten aber mit den Rädern in der DDR natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Es ging ja alles kaputt. Aber was wir total gut konnten, war mega lange auf dem Hinterrad fahren. Und das konnte mein Cousin im Westen überhaupt nicht. Und deswegen, ich habe da die Schaltung irgendwie ausprobiert und dachte, das ist die Erleuchtung. Ja, das ist endlich ein Rad, was zu halten scheint. Und dann noch die Gänge und dann ja, bin ich da auf dem Hinterrad irgendwie einen Berg hochgefahren und er hat nur gedacht, was geht hier ab? Also es war.
Und was ist dann daraus gefolgt?
Also daraus ist erstmal gefolgt, dass ich so ein Rad haben wollte, mein Erspartes dann meinem Bruder übergeben habe, der hatte einen Ausreiseantrag gestellt, der war dann auch schon im Westen. Der hatte dann irgendwann schon eins, hat mir das überlassen und dann ging das ganz schnell, dass das nicht ausreichte. Ne?
Du hast ihm das abgekauft?
Ich habe ihm das abgekauft.
Okay. Was war das für eins?
Das war ein Wheeler, keine Ahnung, mit GS 200 in 90 dann. Und dann ab 91 ging es dann die Leiter, die jeder in 90ern dann gegangen ist, wahrscheinlich von der LX über die DX zur XT und dann irgendwann das erste XTR-Teil. Und ja, also ich habe dann im Halbjahresrhythmus so um 92 die Räder gewechselt und habe immer mit einem abgelegten Rad jemanden in diesen Sport reingebracht. der mit einem gebrauchten Rad dann gesagt hat, so oh, geil, finde ich auch. Und wir sind dann relativ schnell um 92, ich komme ja aus Gera, und wir hatten dort einen Fahrradhändler, der neu aufgemacht hatte. Das ging ja alles los mit dem Business, dass Leute gesagt haben, so ja, ich verkaufe jetzt Mountainbikes. Und die kamen aber größtenteils bei uns in Gera aus dem DDR-Sport. Also das war Lutz Haueisen, 4000 Meter Verfolger-Weltmeister. Und er hat aber dieses Gerät nicht so verstanden.
Jetzt müssen wir, Uwe, du schaffst es, den ganzen Abend zu reden. Deswegen müssen wir nochmal schauen, ob noch jemand anders Entschuldige, das ist deine Veranstaltung.
Nee, ist nicht meine, ist Christophs Veranstaltung. Aber, also da sind ganz viele Sachen drin, da müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal dazukommen. Aber trotzdem, Uwe, wir wissen ja, also immerhin bist du, das war 89, jetzt bist du hier, das ist 35 Jahre her. Du kommst jetzt zu einem Mountainbike-Film und wir wissen, dass sich das Thema Mountainbike nicht losgelassen hat bis heute, sonst wärst du heute nicht hier. Und sowieso wissen wir das von dir. Kannst du sagen, was daran so stark ist? War es das auf dem Hinterrad fahren oder verstehst du, worauf ich hinaus?
Ja, ich glaube, das ist, wie auch Markus das sagte, ne? In der Zeit war das Stückchen Freiheit. Also, wir haben was erlebt, was wir selber gestalten konnten. Es war vor der Haustür, die Freiheit war eben ganz nah. Wir mussten nirgendwo groß hin. Und das ist es bis heute, das haben wir gerade in der Corona-Zeit nochmal alle neu erleben können, ne? Mit irgendwie einem Radius, der abgesteckt war. Und die Leute haben plötzlich innerhalb dieses Radius erkannt, was da auch für Möglichkeiten drin stecken. Das ist das eine. Und dann, ja, ich meine, ich habe vorher immer vom Motocross geträumt. Also ich bin eigentlich eher ein Motorsportmensch gewesen, aber es ist bezahlbar. Man ist in der Natur, diese Verbindung zur Natur, was in dem Film eine große Rolle spielt. Also ich finde gerade diese Erkenntnis, die dann kommt, zu sagen, in dieser New York Show sind es eigentlich die Bilder, die erklären, was man mit dem Gerät machen kann. Und das ist vielen selber vielleicht gar nicht so bewusst. Ich meine, hier in Dresden gibt es ja den Begriff von der IG Pausenkultur, was ein ganz, ganz wichtiger Moment ist von diesen Bildern. Denn und das ist auch diese Perspektive, die sie da als Person reinbringt, ist ja mehr zu zeigen als nur das Racing der Männer. Dieses Ellenbogen oder ich glaube, der Ausschnitt wäre anders gewählt, hätte zu der Zeit ein Typ hinter der Kamera gestanden. Und das ist aber das Selling Moment dann, wo dann die Leute sagen so, hey, beim Surfen muss ich auch den Strand zeigen, was da abgeht. Und beim Mountainbiken brauche ich das andere. Und das haben wir natürlich auch gespürt.
Das haben wir vorhin auch festgestellt, was das für ein Glücksfall ist, ne? Dass die Frau anwesend war und das so straight durchdokumentiert hat, weil es hängt da halt schon an einer Person, die das gemacht hat. Dass wir sowas so sehen können, dass die Bilder in der Form transportiert werden. Hat noch jemand anders eine Geschichte, die vielleicht, also ich finde Bamberg, Hinterrad, eine Woche nach Mauerfall, schon, das ist schon beeindruckend, das legt das Level, also die Latte schon hoch, aber es gibt ja verschiedene. Ihr wisst, was ich meine. Es muss nicht alles so spektakulär sein. Aber vielleicht gibt es jemand anders hier. Es gibt ja noch andere Menschen, die sich hier sehr umfangreich mit dem Fahrrad beschäftigen.
Das Mikro hat noch gut 2 Meter hier. Mit 3 Reihen kommen wir bestimmt noch hinter.
Genau. Wir haben uns zum Beispiel vorhin gefragt, gibt's, und wir haben uns auch vor diesem Film gefragt, wir haben uns gefragt, gibt's die Dresdner Wendy Craig? Weil eigentlich ist das nur, wir hätten am liebsten hier mit einer Frau gesprochen, die hier alles in den 90er Jahren dokumentiert hat, aber wir haben sie nicht gefunden. Entweder gibt es sie nicht oder wir haben zu schlecht recherchiert. Die Frage steht natürlich im Raum. Bis jetzt haben wir nur Männer gesprochen. Ist das etwa hier ein Männersport oder geht das auch anders? Aber ihr müsst auch nicht. Aber dann würde ich mal noch eine andere Frage stellen, die auf der Hand liegt. Das wird ja jetzt hier veranstaltet von einem Fahrradhersteller. Und ich vermute, dass man nicht nur Fahrradhersteller wird, weil man damit wahnsinnig reich wird, wie wir alle wissen, sondern es muss ja noch einen anderen Grund geben, warum man das macht, warum man sagt, am Ende komme ich wahrscheinlich nicht drum herum, oder? Gibt es diesen Moment also, für dich?
Rückwirkend betrachtet würde ich sagen, dass es schon immer geplant war, dass es darauf hinausläuft, irgendwie. Es gibt, glaube ich, gar keine andere Variante, die ich hätte tun können. Also ich kann mich an den Moment erinnern, als ich dachte, jetzt lasse ich das erstmal. Also eigentlich war quasi in meiner Jugend alles darauf ausgelegt, dass ich sage, ich werde professioneller Handballspieler. Das war so das Ding. Also sächsische Handballauswahl, süddeutsche Handballauswahl, bla bla bla. Und dann mit 13 über einen Schulfreund, das erste Mal auf einem Dirt-Fahrrad gesessen und das hat sofort in dem Moment Klick gemacht. 3 Tage später nie wieder Handball. Also von 3 Wochen Training, 3-mal Training in der Woche und Punktspiele weg. Das war schlagartig vorbei. Das hat mich schlagartig so gecatcht, dass ich dachte, nee, beim Mountainbike, da geht der Beat. Was anderes kann ich eigentlich nicht machen. Und wenn ich an den ersten Teil von Markus Interview denke, mit diesem, das bringt uns an andere Plätze, das hat quasi Welten eröffnet, dann war das auch immer das Mountainbike bei mir. Also aufgrund dessen, dass mich das so stark immer beschäftigt hat, war der Grund für mich, irgendwo anders hinzugehen, also sei es nur in Urlauben oder in irgendwas anderem, eigentlich immer das Mountainbike der Grund, da hinzugehen. Das hat sich in jetzt über 25 Jahren quasi fast nicht geändert, dass alles irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass ich dort im Idealfall eigentlich Mountainbiken kann. Und das führte zu dem Studium, wo ich dachte, naja, Maschinenbau liegt irgendwie auf der Hand. Und dann 1. Anstellung, Fahrradfirma, 2. Anstellung, Fahrradfirma. Und dann irgendwie die Chance bekommen, das zu tun, was ich jetzt kann oder was ich jetzt machen darf sozusagen. Aber das hat sich so natürlich angefühlt, dass ich nie aktiv darüber nachgedacht habe, sondern Step by Step irgendwie ist das so passiert, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich bewusst gesagt habe, ich entscheide mich jetzt dafür und ich will unbedingt das machen, weil das würde ja einen gewissen Ehrgeiz voraussetzen, den ich zumindest bewusst eigentlich nie habe. Sondern grundsätzlich würde ich mich eigentlich immer für die leichte Variante entscheiden, es sei denn, es macht halt richtig Spaß. Und das ist das, was das Mountainbiken eigentlich tut. So, das wäre meine Geschichte.
Na, es ist ja bemerkenswert, also wenn du sagst, dreimal Handballtraining die Woche und dann hast du, also die Geschichten sind plastischer, als ich sie mir erhofft habe, mit irgendwie Hinterrad in Bamberg und dann einmal auf dem Mountainbike gesessen und sofort war das Ding klar. Und wir haben ja auch hier, ne, in Fairfax dieses kleine Kachel-Memorial-Dingsbums gesehen, ne? We were just having fun. Das ist eigentlich total simpel, aber offensichtlich ist es auch wahnsinnig stark. Also jetzt in deinem Fall.
Definitiv. Also ich denke auch, dass das Fahrrad oder das Mountainbike so oder so, so eine Anziehungskraft hat, dass es, ich habe vorhin mir aufgeschrieben, was Markus alles an guten Dingen gesagt hat und habe sie ihm geschickt. von Freiheitsmaschine, ne? Also das kannst du ja auch, bei mir ging das ja erst 2000 los im Prinzip, also eigentlich 10 Jahre nach Markus im Prinzip. Aber für die persönliche Freiheit, den persönlichen Bewegungsradius, ne, jetzt war ich in der, jetzt komme ich auch aus Gera, ne, ursprünglich, aber der persönliche Radius, in dem ich mich bewegen konnte, meine Eltern waren da immer sehr entspannt, aber ich habe gesagt, hier, ich muss Rennen fahren, Dual-Slalom, das ist das nächste Ding und dann bin ich mit 13 mit einem Zug nach Neustadt an der Orla gefahren, alleine, Zelt im Rucksack, 2 Dosen Ravioli und habe dann 3 Tage im Regen neben dieser Strecke geschlafen. Es war spitze. So, also was anderes kann ich mir im Prinzip, hätte ich mir gar nicht erträumen können, rückwirkend gesehen. Da war das für mich natürlich völlig normal. Jetzt denke ich mir, ach, coole Eltern. Das war klasse. So, ja. Das war Freiheit und wäre es jetzt ja eigentlich immer noch.
Ich glaube, man muss wirklich diesen Freiheitsmaschinengedanken tatsächlich individuell für jede, also denken und nicht jetzt auf Ost-Thematiken beschränken. Ich glaube, dass das immer ein Treiber dafür ist. Das ist nicht. Es kam bei uns zusammen, bei Uwe und bei den Leuten, die da zufälligerweise gerade zeitlich einen Zusammenhang hatten, aber es kann es auch jetzt noch sein, auf jeden Fall. Und ist es auch, finde ich. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist für mich, dass, wenn man jetzt Gravelbikes sieht, wenn man Self-Supported Races sieht, das erfüllt den Zweck so perfekt, so vorbildhaft, wie es nur irgend geht, finde ich. Also diesen Gedanken der Freiheit, der ist nicht, der reißt nicht ab, nur weil jetzt, keine politische Wende gerade gibt. Also das.
Ich finde, ich hatte erhofft, dass es noch ein Zitat in dem Film kommt, was auch in die Zeit gehört. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Wendy ist oder Jackie, die das gesagt hat, aber away from concrete, cars and cops. Und das ist,
and the patriarchy, hat sie auch noch gesagt.
ich wollte es jetzt bei den 3Cs belassen erstmal, aber die 3Cs kann man schon mal gut schaffen, das andere ist noch ein bisschen schwerer.
Da hat sich noch jemand rangepirscht. Wollte da noch jemand was sagen?
Hallo, ich fand es schön, an den Bildern zu sehen, wie man früher improvisieren musste und auch improvisiert hat. Mir fällt gerade mit Markus eine Geschichte ein. Es gibt ja im Erzgebirge den Erzgebirgs-Bike-Marathon, wo früher auch duales Slalom war. Und der Markus ist ja früher schon Teamfahrer von dem Dresdner Laden gewesen. Ich konnte seine Bremse nicht entlüften in der Hinsicht, sondern die Luft, die in seiner Magora-Bremse war, die musste halt quasi mit einer anderen Flüssigkeit ausgetauscht werden. Es war halt einfach nur stumpf Wasser. Weil die Bremse musste funktionieren. Wir hatten kein Öl, von daher mussten wir halt irgendwie gucken. Es waren irgendwie zwei Spritzen da und konnte man halt den Markus die Bremse halt irgendwie das improvisieren. Das hat man halt früher gesehen. Ich meine, früher gab es keine Technik. So, aber das war halt einfach schön und das wünsche ich mir halt zurück, dass man gerne, dass man mehr improvisiert, wenn man unterwegs ist und nie andersrum. Die Technik heutzutage kann man teilweise nicht mehr improvisieren. Trend Richtung elektronischer Schaltung etc. Man kann halt stumpf, man ist halt einfach, wie soll man sagen?
Der Technik ausgeliefert.
Ja, richtig. Und das ist das Schöne halt, sind einfach raus. Pausenkultur, einfach raus zum Radfahren, um die Natur zu genießen und nicht des Sportes willen, sondern einfach Natur und Bewegungswillen halt. Und das sind schöne Bilder, die in dem Film gezeigt worden sind.
Das finde ich eine super Klammer. Und ich habe dazu einen Gedanken und eine Frage. So, also der Gedanke, der... Also ich kann das verstehen mit diesem, es wird irgendwie zu Techno, es wird zu es wird zu sonst was. Ich habe aber jetzt nicht nur durch den Film, sondern auch durch das, was ihr so erzählt habt, vorhin jetzt den Eindruck, dieser, das, was da so drinsteckt, was wir vielleicht gar nicht so genau benennen können, das ist so stark, weil das schafft es in Bamberg kurz auf dem Hinterrad, dann hier einmal auf dem Dirtbike, glaube ich, beim Christoph. Ne? Bei dir hat es auch total reingezimmert, bei anderen auch. Dass ich mir denke, das ist so stark, das wird in irgendeiner Form, bleibt es bestehen. Also auch wenn das natürlich Menschen bedroht sehen durch diese ganze Elektrifizierung, sonst irgendwie Sachen. Das ist wahrscheinlich, oder vielleicht auch eine Generationenfrage. Und dann ist mir jetzt hier noch währenddessen eine Frage gekommen, die kann man bestimmt nicht beantworten oder so, aber die finde ich ganz lustig eigentlich oder ganz interessant. Angeschlossen daran, wenn das so stark ist und wenn das so viel bewegt hat in unserem Leben, was wäre eigentlich passiert? Also wenn die sich damals nicht zufällig getroffen hätten, wäre die Idee an einer anderen Stelle aufgeploppt? Also hängt die Idee an den konkreten Menschen, an dem konkreten Ort, oder ist die Idee sogar noch so stark, dass sie da drüber steht und dann wäre es halt nicht in Fairfax gewesen, sondern vielleicht in Gera oder in Ronneburg oder sonst irgendwo. Aber das kann man auch nicht beantworten. Aber ich finde es faszinierend, was das alles so bedeutet in verschiedenen Leben. Und viele Menschen, mit denen man so spricht, haben oft so ein Moment, wo diese simple Maschine irgendwie Sachen auf links dreht.
Dann musst du.
Ja.
Also, wie Uwe vorhin auch schon gesagt hat, haben wir. Also, ich hatte genauso dieses Erlebnis mit dem umgebauten BMX-Rad und den ersten Ballonreifen, die es gab. Und mein Vater hat mir dann irgendwie im Lenker gebogen und dann war, das war irgendwann in den 80ern. Also, ich glaube, das hätte auch an jeder anderen Stelle dieser Welt entstehen können. Oder wäre es entstanden, ja. Keine Ahnung. Ich finde es eher interessant, warum dieser Community-Gedanke in Dresden so stark ist und warum wir immer noch alle zusammensitzen. Und also warum das in dieser Stadt so eine fortlaufende Bedeutung hat. Also ich habe das ja noch in keiner anderen Stadt, ich kenne es jetzt aus Leipzig,
in Jena.
So erlebt, wie es hier in Dresden ist. Und ich glaube, das, was Markus vor uns gesagt hat, diese Ostgeschichte, dass das Mountainbike so reinkam, das hängt schon irgendwie zusammen. Dass wir eben nicht windgesurft sind oder keine Ahnung. Oder das Skateboard hatten wir, das hatten wir auch. Aber also ich glaube, wir haben sich auch zwei Sachen zusammengefunden, die schon immer irgendwie zusammengepasst haben.
Das kann ich von außen sagen. Ich komme aus Leipzig und also ich lebe gerne in Leipzig und ich beneide Dresden nicht um alle Sachen. Aber ich beneide Dresden schon immer und konstant und wahrscheinlich auch weiterhin um seine Umgebung und weil das einfach ein anderer Film ist. So, wenn ich das alles habe, was hier drumherum ist, dann muss ich mich nicht überreden zum Radfahren, weil es macht einfach Bock. Und es macht irgendwann, heute habe ich in einem Artikel gelesen, ich glaube in einem Artikel war es, da sagt, ich glaube Christoph sagt, er hat 30 Sekunden hinter der Firma, geht der Trail los. Und das, also ich glaube, das spielt eine große Rolle und das sorgt immer für neue Leute.
Also das war der erste Teil vom Interview, da wurde das zumindest bei Markus Vorstellung mit erwähnt, dass er ja quasi im Vorstand des Cycling Saxony e.V. ist. Und ich habe Markus auf der Eurobike getroffen, zumindest meiner Erinnerung nach, es kann auch sein, dass die Geschichte falsch ist. Und irgendwie haben wir uns getroffen und haben festgestellt, hier sind überall Menschen aus Dresden auf der Eurobike. Irgendwie, ja, wir kennen den, der hat mit mir, der hat mit dem studiert und den kenne ich von da. Und irgendwie sind wir in diesem Gespräch, alle sind separat zur Eurobike gefahren, Sebastian Rapper noch dabei, haben gemerkt, warum sind wir eigentlich alle separat gefahren und warum kommen aber so viele aus Dresden irgendwie? Und in diesem Gedankenprozess ist uns dann aufgefallen, vielleicht sollte man ja mal sowas wie einen Stammtisch machen mit Leuten, die im Prinzip irgendwie Sachen hier tun in dieser Zweirad-Szene oder in dem Zweiradmarkt oder in der Wirtschaft. Und dann kam das eben zu so einem Stammtisch, das erste Mal bei Lightwolf, weil irgendwie muss man ja erstmal einen Ort schaffen. Dann hieß es immer, wenn wir wollen hier ein Netzwerk machen, dann kann man den Leuten sagen, mach mal mit. Da muss man natürlich noch ein Boot dafür finden. Und dann ging es natürlich auch immer wieder darum, je größer dieses Netzwerk wurde, ne, mit diesen ganzen Firmen, die ja ansässig sind, von Bike24, R2 und Veloheld und Sauer und wir haben Herone und Beast. Und das geht ja noch weiter. Und immer wieder kam die Frage auf, warum ist das so, dass hier so viel los ist, ohne dass das so bekannt ist. Ne? Ich meine, wenn man jetzt pressemäßig oder medienmäßig an Fahrrad in Deutschland denkt, dann ist Freiburg so eine Stadt, da wird schnell dran gedacht. Das machen die Firmen, die dort sind. Dieses Bild, die erschaffen das und die Stadt an sich hat das aber auch erkannt. Dresden nicht. So, sondern das ist trotz, also alles das, was hier ist, ist trotz Dresden entstanden. Und das liegt natürlich zum einen an diesen starken technischen Hochschulen, also TU Dresden wie auch HTW Dresden. Und da muss man einfach dazu sagen, dass für Studenten das Fahrrad, es ist halt auf den ersten Blick einfach sehr übersichtlich. Du willst irgendwas Neues ausprobieren. Na, dann machen wir was mit dem Fahrrad, ist da kein Problem. Somit kann man davon ausgehen, dass der Brake Booster wahrscheinlich das am besten engineertste Produkt of all time ist, weil jeder zweite Maschinenbauprofessor davon 20 Varianten im Schubkasten hat. Das ist das eine und das andere ist natürlich einfach die Lage. Diese kurzen Wege in die Sächsische Schweiz oder auch ins Erzgebirge oder mit der Dresdner Heide, übrigens das größte innerstädtische Waldgebiet Deutschlands, das ist eine einmalige Situation, um die tatsächlich in halt viele Städte wahrscheinlich irgendwie beneiden. Und das, diese Kombination hat quasi trotz des politischen Nichterkennens dieser Möglichkeiten dazu geführt, dass es hier so eine starke, von Anfang an auch starke Szene gibt, weil es örtlich einfach die Möglichkeiten gab. Ich habe mich mal mit dem David Gossmann unterhalten, der ja in Leipzig studiert hat. Und der meinte schon damals, oder gewohnt hat, und er hat sich gefragt, wie kann es denn sein, dass in Dresden hier so viele Events stattfinden und alle kommen immer nach Dresden und dann findet was in Leipzig statt und keine Sau kommt aus Dresden. Weil zu dem Zeitpunkt halt man aus Dresden nie unbedingt raus musste, sozusagen, um in Leipzig jetzt zum Beispiel, ohne das jetzt dissen zu wollen, im Flachen dort Fahrrad zu fahren. Aber es ist
nicht halt's aus.
Ne, das ist eine, ohne der große Lokalpatriot zu sein, aber das ist schon eine sehr einmalige Kombination, wenn wir jetzt auch natürlich auch aus dem Mountainbikesport denken, dass das sich jetzt so an tschechischer Grenze entwickelt hat, was wir alles innerhalb von 2 Autostunden sozusagen erreichen können. Das meiste ist interessanterweise auf tschechischer Seite und nie auf sächsischer. Aber die Lage an sich ist schon sehr gut für diesen Sport.
Wegen dem Ursprungs des Sportes, ich weiß nicht genau, ob es noch weitere Sportarten gibt, wo man so einen klaren Ursprung sehen kann in den Staaten. Also ich könnte mir vorstellen, das Skateboarden noch, das Surfen noch, beim Fußball würde ich sagen, so alle sind irgendwo auf der Welt irgendeinem runden Ball hinterher gerannt. Aber dieser Ursprung zum Beispiel ist wahrscheinlich in den Staaten halt Rad gefahren, sind ja auch irgendwie alle. Aber dieser Schwung für dieses Mountainbiken, also es geht nicht ums Radfahren sonst, aber dieser Schwung ins Mountainbiken ist wahrscheinlich schon in den Staaten entstanden. Wenn das nie passiert wäre, wäre es vielleicht über BMX-Fahren irgendwo anders entstanden halt, ne?
Ich glaube, dass man da nochmal so das schön darum abschließen kann, ne, wenn man sich fragt, warum ist das hier in Dresden so, kann man sich auch fragen, ne, warum ist das dann doch eben dort entstanden und nicht irgendwelche anderen Leute haben das losgekickt mit dem Mountainbike. In dem Film kam es ja auch zur Sprache, ich glaube, war es Wendys Mann, der bei Neil Young, ja, ne, das war ihr Mann. So, Gary Fisher hat die Lightshow bei Grateful Dead gemacht. Wir haben diese Verbindung zu Lucasfilm. So, also das ist ja ganz nah, Marin County ist ganz nah an San Francisco. Man sieht es auch im Film, er fährt über diese Brücke und es ist nun eine wahnsinnig kreative Zeit dort. Und eben Windsurfen und Skateboarding und so ist auch alles dort entstanden. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Denn man sieht auch diese Szenen, wo sie auf den Rennrädern sitzen, wo sie den alten, den klassischen europäischen Radsport machen. Das ist auch bis jetzt noch so, dass der europäische Radsport eigentlich das ist, was man in großen Teilen auch anstrebt. Ne? Wenn ich irgendwie, also, oder zumindest wenn ich klassisch, wenn ich Rennrad fahre, dann will ich als, dann mache ich meinen Durchbruch, den habe ich dann in Europa, wenn ich es wirklich geschafft habe. Und jetzt mal so in der zweiten Aufzeichnung, vielleicht ein bisschen pathetisch überzeichnet, jetzt auch mal von mir, ist, glaube ich, das so, das amerikanische Radfahren, was sich dann dort loslöst. Also Gary Fisher war erfolgreicher Straßenfahrer, Jackie Phelan ist auch erfolgreich auf der Straße gefahren, Richie sowieso hat diesen Background, aber es braucht dieses kreative, countercultural Ding, diese Pot-Smoking-Hippies, wie sie sich auch teilweise selber bezeichnen, um dann zu sagen, wisst ihr was, mit euren ganzen Regeln, mit euren rasierten Beinen, mit dem ganzen Kram, lasst uns mal in Ruhe, wir fahren jetzt hier einfach raus und sehen die Natur und wir shutteln halt auch und bomben einfach die Hills runter. So, ich glaube, da kommt das auch so zusammen und dann ist es doch wieder kein Zufall, dass es von dort kommt. Also es ist nur so eine kleine Theorie. Uwe, du wolltest was sagen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt an dieser Gruppe der Pioniere da in San Francisco ist einfach, dass sie es kommerzialisiert haben. Sie wollten davon leben und sie haben ein Stück weit da nach außen wirken müssen. Denn die treffen ja dann auf die Larkspur-Leute, Don Koski, die sitzen in anderen Orten. Die sind gar nicht aus San Francisco. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was in den 90er Jahren in Dresden eine Rolle gespielt hat. Es gab hier neben den guten Gründen, Lockwitz-Grund und Helfenberger-Grund und Briesnitz-Grund.
Gute Gründe fürs Mountainbiken.
Gute Gründe fürs, sehr gut. Gute Gründe fürs Mountainbiken. Aber es gab hier eben auch eine kommerzielle Community, die gesagt haben, wir machen hier keinen Ausverkauf. Also die Bike-Läden haben gut zusammengearbeitet in Dresden, haben alle aus den, ich hatte mehr mit Erfurt zu tun, ich hatte mit Leipzig zu tun, die haben hierher geguckt und haben gesagt, die kooperieren hier, die machen sich die Preise nicht gegenseitig kaputt. Die bauen das grundhaft auf, während in anderen Städten gab es immer einen Preiskampf zwischen den einzelnen Händlern. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Startpunkt für die Community, dass hier Bikeland, Bikepoint und Antrieb immer auch zusammengearbeitet haben im Bereich Events. Und das haben wir aus anderen Städten ein Stück weit bewundert, zu sagen, hier, ey, Dresden, das ist eine Nummer anders. Und die konnten deswegen dann auch ohne mit der Wimper zu zucken gute Marken haben und da drin dann auch gute Marken aufgebaut wurden.
Der eine Hersteller von der Marke, der zeigt auf sein Handgelenk.
Also von daher nochmal als Gersche großes Lob an Dresden. Also an die Dresdner.
Als Gersche,
an die
Dresdner. Genau. 1000 gute Gründe gibt es, um Mountain zu biken. Und das eine ist der Lockwitz-Grund und es gibt noch viele andere. Genau. Ja, vielen Dank für den schönen Abend mit so einer unplanbaren Diskussion am Ende oder zum Austausch. Dankeschön.
Soweit also die gesammelten Gedanken zu Camera Corner, Wendy Craig, Documents, The Birth of Mountain Biking. Eingesammelt im September 2024 im Thalia Kino in Dresden. Ich habe diese Aufnahme eine Weile liegen gehabt, habe die auch nicht angefasst, habe das Audio-Team hier drüber gehen lassen und habe sie jetzt so kurz vor Weihnachten nochmal gehört und muss sagen, dass ich es schon wieder bemerkenswert finde, wie mehrere Menschen, nicht nur mich, ich kenne das ja von mir, aber bei anderen Menschen kriege ich das dann auch immer mit, wenn man darüber spricht, wie mehrere Menschen so von dieser Geschichte berührt sind. Und dass offensichtlich dieser Gegenstand Mountainbike auch ganz konkret in dem Fall so eine Wirkung hat auf so viele Leben, auf so viele Menschen, die da bis jetzt noch nicht von loskommen und sich dann in so einem Kino versammeln. Und da bin ich auch schon wieder ein bisschen baff, was eben dieser schöne Gegenstand, den wir uns als Thema ausgesucht haben, oder vielleicht ist es ja auch andersrum, vielleicht hat er ja auch uns gesucht, was der für eine Kraft hat. So kann es weitergehen. Ich glaube, dass ich in diesem Jahr nicht umhin komme, mich dieser Kraft hinzugeben, diese Anziehungskraft und hier in diesem Podcast einige Geschichten einzusammeln und zu dokumentieren. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf Feedback von euch. Ich freue mich auf Unterstützung, auf Rückenwind, auf viele schöne neue Themen. Und ich freue mich auch, wie immer, auf einen Song, der hier an jeder Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt hinten dran hängt. Ihr könnt übrigens auf Spotify, auch wenn ihr Antritt sucht, die Playlist dieses Podcasts abonnieren. Dann könnt ihr immer noch mal nachhören. Vielleicht interessiert euch ja auch der eine oder andere Song, den wir hier dranhängen. Das war's dann auch schon mit der ersten Ausgabe im Jahr 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer. Das ist der Fahrradpodcast Antritt und wir hören uns wieder am nächsten Freitag, am 10. Januar, wenn ihr wollt. Bis dahin sage ich gute Fahrt und natürlich auch Happy Trails. Tschüss!